Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Ja, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rückgruppe.
Der Anlass unseres Interviews heute sind Ihre Quartalszahlen. Im ersten Quartal war von der Pandemie nichts zu spüren. Sie verdienten sogar mehr als ein Jahr zuvor. An der Börse gibt es dafür ein Plus von 4% für die Hannover Rückaktie. Der Verkauf von Kapitalanlagen und eine Immobilie ließ den Nettogewinn um 2,5% auf über 300 Millionen Euro steigern. Meine erste Überlegung war, wie kann Corona einen Rückversicherer treffen? Okay, klar, Rückversicherung bei Lebensgeschäft, Veranstaltungen. Herr Vogel, bei welchen Themen könnte Covid die Hannover Rück noch treffen?
Ich würde mal ganz kurz kommentieren, dass es ganz so einfach, wie Sie es beschrieben haben, im ersten Quartal dann doch nicht war. Wir haben aus Corona ganz wenige tatsächlich direkte Schadenmeldungen von unseren Kunden bekommen. Das waren weniger als 20 Millionen. Aber wir haben bereits 220 Millionen zusätzliche Rückstellungen gebildet. Und das ist schon ein Betrag für ein einzelnes Quartal, der spürbar würde und wird. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass die sonstigen Großschäden sehr, sehr gering waren. Also insgesamt ist es nicht ganz so einfach gewesen, wie Sie es dargestellt haben. Aber da kommen wir ja vielleicht noch dazu. Und wo kann uns das treffen? Naja, also da gibt es ja in Deutschland sehr intensive Diskussionen zu Betriebsschließungsversicherungen, speziell im Gastgewerbe, wo sich die Frage stellt, ob jetzt dieser Virus oder andere Erreger oder Pandemien gedeckt sind oder nicht. Das heißt also, überall dort, wo es Betriebsunterbrechungsdeckungen gibt, da könnte und da wird uns das treffen, sehr prominent. Natürlich das, was wir Event Cancellation, das heißt Großveranstaltungsausfallversicherungen angeht. Da ist natürlich durch die Presse gegangen, die Olympischen Spiele in Japan. Wir haben da auch schon dazu veröffentlicht, dass wir ein Teil des Rückversicherungspanels da sind. Unsere Maximalhaftung sind da 50 Millionen. Wir gehen nicht davon aus, dass es ein Totalschaden wird, aber ein substanzieller Bestandteil dieser 50 Millionen, der wird sicherlich abgerufen werden und der ist jetzt auch aus unserer Sicht Teil der 220, die wir schon zurückgestellt haben. Und lassen Sie mich noch ganz kurz einen dritten Bereich ansprechen, der auch betroffen sein wird und wo wir auch schon Rückstellungen gebildet haben. Das ist die Kreditrückversicherung. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es zu Kreditausfällen kommt. Hier ist die große Frage, wie staatliche Unterstützungsmaßnahmen hier wirken werden. Aber auch dieser Bereich wird voraussichtlich zum Ende des Jahres belastet sein.
Was ist die Definition von höherer Gewalt? Brand, Sturm, Erdbeben, lässt sich alles versichern? Ja. Eine Pandemie dann somit auch?
Na klar, also das ist ja jetzt nicht so, als dass wir Pandemie nicht als Teil unseres Risikomanagements schon definiert haben. Wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen Erstversicherungsverträgen, die teilweise ja auch staatlich kontrolliert sind, in den Ländern, allen Ländern der Welt sehr unterschiedlich, sodass man sicherlich eine allgemeine Aussage dazu nicht treffen kann. Ich weise nochmal darauf hin, dass die Prämie, die wir zum Beispiel als großer internationaler Rückversicherer aus Deutschland zeichnen, im einstelligen Prozentbereich ist. Das heißt, der weitaus größte Teil kommt aus vielen, vielen, natürlich hunderten von Ländern dieser Erde, die unterschiedliche Konditionen haben. Und die Rückversicherungsverträge haben dann vielleicht nochmal abweichende Konditionen. Üblicherweise ist es aber so, dass wir den Konditionen in den jeweiligen Erstversicherungsmärkten folgen. Was ich damit ausdrücken will, und ich will es gar nicht kompliziert machen, ist, dass das sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist und insofern eine allgemeine Aussage nicht möglich ist. In einigen Verträgen ist es ausgeschlossen, in einigen Verträgen ist es ganz explizit eingeschlossen. Es ist jetzt aber nicht so, als dass nicht die Pandemie als Risiko etwas völlig Neues für uns ist. Wenn ich das erwähnen darf, wir selber haben uns eine Pandemie-Schutzdeckung, das heißt eine eigene Rückversicherung, gekauft. Das machen wir schon seit längerem. Die setzt nur viel, viel weiter oben an. Das heißt, die Mortalitätszahlen, die wir heute sehen, sind ja noch vergleichsweise gering, auch wenn jedes einzelne Schicksal natürlich tragisch ist. Das heißt, da müssten schon viel, viel mehr Leute versterben, dass unsere Pandemie-Deckung ziehen würde. Aber das ist ein Risiko, das jetzt nicht völlig unbekannt war. Wir lernen natürlich im Moment furchtbar viel dazu.
Es ist ein gutes Beispiel, mehr über das Geschäft der Rückversicherung zu lernen. Die Anzahl der jetzigen Toten, ist es schon ein Fall für einen Rückversicherer? Grundsätzlich ist es ja erstmal ein Fall für den Erstversicherer. Also ich vermute, das ist so wie bei privaten Schäden auch, dass erstmal eine Eigensumme gezogen wird. Ab wann kommt dann die Hannover Rück ins Spiel?
Naja, also jetzt müssen wir sicherlich unterscheiden. Wir rückversichern ja, und Sie sprechen jetzt die Lebensrückversicherung, die Lebensversicherung und Lebensrückversicherung an. Wir versichern ja auch Lebensversicherer ganz normal im Rahmen einer Rückversicherung. Das sind zwar jetzt nicht der Kern unseres Geschäftes hier, aber das tun wir. Das heißt, sobald eine Übersterblichkeit passiert, dann wird das irgendwann auch uns treffen. Damit das signifikant wird, müsste diese Übersterblichkeit natürlich relativ hoch sein, weil wir natürlich nur die Spitzenrisiken normalerweise abdecken. Davon zu unterscheiden wären dann ganz konkrete, explizite Pandemiedeckungen, so wie wir sie gekauft haben, so wie wir aber auch teilweise Deckungen angeboten haben an andere. Da müsste man jetzt sehen, ob dieser konkrete Vertrag diese Pandemie in dieser Form abdeckt. Wir haben gestern, um einfach mal einen Eindruck zu geben, eine sehr grobe Abschätzung unserer Exponierung gegeben, was die Übersterblichkeitsbelastung angeht. Das, was wir da mal beschrieben haben, ist, wenn die Übersterblichkeit 5% beträgt. Das heißt, wir hätten also mit 100% Sterblichkeit gerechnet und anstattdessen passieren aber 5% mehr, dann würde uns das wahrscheinlich weltweit 130 Millionen Euro kosten. Jetzt sagt Ihnen das wahrscheinlich noch nichts. Was bedeutet das im Menschenleben ausgedrückt? Wenn man diese nur für unser Versicherungsportfolio geltende Übersterblichkeit mal in die Bevölkerung der USA, da ist unser größtes Risiko, umrechnen würde, mit allen Unsicherheiten, und wir hören ja auch immer Herrn Drosten und seinen Kollegen zu, wir wissen, haben inzwischen gelernt, wie schwierig Statistik manchmal sein kann. Also wenn wir hier unser eigenes Portfolio auf die Bevölkerung umrechnen, dann entspricht das in etwa 150.000 Toten. Das heißt, das sind jetzt Zahlen, von denen sind wir weit weg, aber die sind jetzt nicht völlig aus der Welt. Das heißt, dann würden auch unsere Portfolien wahrscheinlich von der Pandemie getroffen über eine höhere Sterblichkeit in den jeweiligen Bevölkerungen.
Und wie viele Rückstellungen haben Sie dann quasi für Menschenleben eingeplant?
Wir haben im ersten Quartal, das, was ich vorhin angedeutet habe, die 220 Millionen sind ausschließlich auf der Nichtleben, also auf der Rückversicherungsseite bereits zurückgestellt worden. Auf der Lebensseite haben wir Szenarien. Im ersten Quartal sind wir allerdings von möglichen Belastungen noch so weit weg gewesen, dass in den Zahlen noch keine Belastungen enthalten sind. Szenarien, die haben wir natürlich schon durchgeführt und die haben ja dann auch dazu geführt, dass wir eine so große Bandbreite in den Möglichkeiten dann errechnet haben, dass wir eine klare Ausleitung zum Jahresende nicht mehr treffen wollen können.
Aber was haben Sie jetzt an Gesamtrückstellungen? Das sind ja zusätzliche Rückstellungen. Zusätzlich zu Sturm, Hagel.
Ja, aber für die Rückstellungen, die wir heute gebildet haben, das sind ja dann auch Rückstellungen für Schäden, die wir erwarten. Und wir sind normalerweise immer sehr konservativ zurückgestellt. Hier kann ich ja nicht davon ausgehen, dass das, was ich hier an Rückstellungen gebildet habe, ich dann dafür nutzen kann, um Corona-Schäden potenziell abzudecken. Da haben wir aber natürlich noch erhebliche Puffer im Eigenkapital in den Gewinnzahlen. Und ich hatte erwähnt, wir sind üblicherweise etwas konservativ reserviert. Das heißt, da ist schon noch ein wenig Platz. Aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir die Rückstellungen, die wir heute gebildet haben, für andere Schäden nutzen können.
Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, die Großveranstaltungen lassen sich vermutlich abhaken. Nach einer gewissen Zeit wissen Sie ja, was da auf Sie zukommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Wirtschaftsschäden und Gastgewerbe und Kreditrückausfallsicherungen, dass das wahrscheinlich noch ein größeres Loch machen wird im Jahr 2020.
Naja, also von Löchern sind wir im Moment ja noch glücklicherweise ein bisschen entfernt. Wir haben, ich hatte das erwähnt, so im ersten Quartal konkrete Schadenmeldungen bekommen von vielleicht rund 20 Millionen, die Corona-Schaden exponiert waren. Wir haben das Zehnfache nochmal dazu zurückgestellt. Das heißt, also hier sind schon Puffer da. Wir hatten auch in früheren Gesprächen schon mal erwähnt, dass wir sehr konservativ reserviert sind. Wir haben also, und das errechnen immer externe Spezialisten für uns, in unseren gesamten Schadenreserven, und vielleicht wollten Sie darauf vorhin hinaus, 1,5 Milliarden, was wir nennen, Redundanzen, das heißt, wir sind da konservativ aufgestellt, sodass wir hier schon noch auf Eventualitäten vorbereitet sind. Es ist aber tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass am Ende des Jahres die 220 Millionen nicht reichen. Das ist, wie gesagt, wirklich abhängig vom Verlauf. Wie lange wird der Lockdown anhalten, der ja jetzt langsam etwas aufgelöst wird? Wird es eine zweite Welle, eine dritte Welle geben? Das sind natürlich große Unsicherheiten, mit denen wir im Moment umgehen müssen.
Schauen wir uns nochmal die Zahlen an. Der Konzernüberschuss stieg ja um 2,5% auf 300,9 Millionen Euro. Was haben Sie denn an Anlagen und Immobilien verkauft?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen mehr gewesen als normal. Der Ertrag aus dem Verkauf von Kapitalanlagen ist im Vergleich zum Vorquartal oder zum Vorquartal des oder zum Quartal des Vorjahres um 80 Millionen gestiegen. Hier ist es so gewesen, dass wir zu einem relativ frühen Zeitpunkt aus den Unternehmensanleihen mit etwas niedriger Qualität, als die Märkte noch offen waren und auch der Werteverfall noch nicht so groß war, so 500 Millionen verkauft haben. Das war damals noch zu sehr attraktiven Preisen. Das hat dann zu Erträgen geführt. Wir haben das deswegen gemacht, weil die Volatilitäten an den Aktienmärkten schon sehr hoch waren und wir wollten uns darauf vorbereiten, hier einzusteigen. Das haben wir inzwischen auch in einem kleinen Maße gemacht. Wir haben da 300 Millionen Aktien dann gekauft, etwas später zu natürlich heute attraktiven Kursen, wie da die Volatilitäten ausgehen werden. Das wissen wir noch nicht genau. Darüber hinaus stand auch eine Immobilie zum Verkauf, die nochmal zu außerordentlichen Gewinnen geführt hat, sodass also das nichts mit Corona zu tun hat. Das waren wirklich taktische Bewegungen in der Kapitalanlage. Das hat, wie gesagt, zu den zusätzlichen 80 Millionen geführt. Und dann, das konnte dann auch die zusätzlichen Belastungen aus der Corona, aus den 220 Millionen für die Corona-Krise dann auch gut abfedern.
Schauen wir schnell noch auf weitere Ergebnisse in Q1. Schauen wir auf Sabine und wo sonst noch brennt. Wo gab es denn Großschäden bei Ihnen in der Bilanz? Wenn man sich die Summe anschaut und wenn ich Ihren Kommentar von vorhin so interpretiere, würde ich sagen, das sind eher kleinere Großschäden.
Das ist genau richtig. Wir haben so ein virtuelles Budget mal aufgestellt, das wir auch auf Quartale aufbauen. Das heißt, unser Großschadenbudget für Großschäden, die für jeden Einzelfall 10 Millionen überschreiten. Das wären gewesen im ersten Quartal 188 Millionen. 64 Millionen sind angefallen, sodass wir auch einen Teil davon quasi für Corona umwidmen konnten. Die Einzelschäden, die uns da getroffen haben, der größte waren die Buschfeuer in Australien. Wir erinnern uns noch an die Bilder zum Jahreswechsel. Es hat danach in Australien noch einen Hagelschlag und eine Flut gegeben. Und dann war hier in Europa, wie gesagt, der Sturm Sabine, der noch zugeschlagen hat. Insgesamt hat das allerdings nur 64 Millionen ausgemacht. Ich hatte ja eben erwähnt, 188 wäre unsere Erwartung gewesen, sodass dass auch das ein bisschen mitgeholfen hat, das erste Quartalsergebnis noch gut aussehen zu lassen.
Im Januar und im Sommer gibt es ja immer Erneuerungsrunden. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2020 stieg die gebuchte Bruttoprämie um 13,5% auf 5 Milliarden Euro. Wie sind Sie eigentlich in der Lage, eine Steigerung bei Ihren Kunden von über 10% hinzubekommen?
Naja, jetzt muss man sagen, die Erneuerungsrunde, und wir erneuern unsere Verträge ja jährlich, das ist aber teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr, aber der größte Teil, über 60%, passiert zum 1.1. Da war die Erneuerung noch nicht betroffen von der Corona-Krise. Wir haben inzwischen auch erneuert die Verträge in Japan. Das passierte mal zum 1.3. und 1.4. und Asien. Da hat man natürlich schon teilweise Auswirkungen gesehen. Allerdings ist es auch so gewesen, dass Japan die letzten Jahre, wir erinnern uns, massiv von Taifunen getroffen war. Das heißt, hier sind die Preise deutlich nach oben gegangen. Und wir haben auch in anderen Märkten zum Jahresanfang von Verbesserungen tatsächlich der Preise profitieren können. Ich erinnere nochmal, die letzten 3 Jahre sind auf der Großschadenskala ziemlich belastend gewesen. Üblicherweise wurden da die sozusagen Erwartungen übertroffen. Das hat eine Auswirkung auf Preise gehabt und das hat auch die Auswirkungen darauf gehabt, dass gut Rückversicherer, große Rückversicherer guter Bonität und dazu gehören wir, davon profitieren konnten, weil unsere Kapazitäten nachgefragt worden sind. Das ist jetzt auch im Laufe des Jahres so gewesen. Natürlich wird es auch in Teilbereichen Belastung dadurch geben, dass also einfach Prämien zurückgehen, die auch geschäftsabhängig ist. Zum Beispiel bei Transportgeschäften, wo man sagt, hier ist das Geschäftsvolumen auch von Handelsvolumen abhängig und die sind eben teilweise auch zurückgegangen. Wir gehen aber auch weiter für das Jahr noch von substanziellen Steigerungen trotz Corona aus.
Auch mit Blick auf die Uhr, wenn das Interview schon jetzt etwas länger geworden ist, will ich trotzdem noch eine Frage stellen zur Prognose. Die Prognose für 2020. Sie sind vorsichtig. Warum eigentlich? Sie geben doch sonst immer eine Prognose, ohne zu wissen, ob im Herbst ein Zyklon Miami verwüsten könnte. Sie sind doch eigentlich der Experte von Einschätzungen.
Ja, Sie haben recht. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, dass natürlich auch Pandemierisiken immer dazugehören. Allerdings hier kumuliert sich nun wirklich eine ganze Menge von Unsicherheiten. Wir sehen die Auswirkungen auf dem Kapitalmarkt, von dem wir natürlich auch in der Kapitalanlage betroffen sein mögen, am Ende des Jahres. Und allein die Annahmen zu Rezessionsszenarien, die von 3% bis 10% hier in Europa ausgehen, von der ganzen Welt gar nicht zu sprechen, ist der eine Teil. Wir hatten davon gesprochen, dass in der Schadenunfallversicherung vieles auch davon abhängen wird, wie Notenbanken, wie staatliche Maßnahmen ergriffen und dann auch greifen werden. Und wir sehen auf der Lebensversicherungsseite eben auch Bandbreiten von Möglichkeiten, die sich da materialisieren können. Und wenn man jetzt so eine Erwartungsrechnung für das Jahresende macht und dann die unsicheren Variablen in diese Erwartungsrechnung einträgt, dann kommt da normalerweise eine Bandbreite heraus, mit der man gut umgeht. In diesem Fall sind aber die, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass für die Kapitalanlage, für die Schadenrückversicherung, für die Lebensrückversicherung kommen jetzt Bandbreiten zustande, die ich jetzt noch aufaddieren muss, aus einem Ereignis heraus. Das führt dann zu so großen Bandbreiten, die einen einfach nicht mehr eine seriöse Aussage machen lassen. Und wir sind schon für seriöse Aussagen bekannt und deswegen müssen wir hier ehrlich genug sein, dass die Unsicherheit es einfach nicht zulässt, hier eine konkrete Aussage zu treffen. Sie wissen auch, dass wir normalerweise als Hannover unsere Erwartungen erreichen und hier müssen wir mal zugeben, dass wir dieses Jahr nicht sicher sind, ob wir das können und deswegen haben wir auch gesagt, wir können diese ganz konkrete Jahresergebniserwartung so nicht bestätigen.
Kommen wir zum Abschluss. Jetzt gab es ja die erste virtuelle Hauptversammlung. Wie hat es geklappt und was wird es als Dividende geben?
Ja, es hat gut geklappt. Allerdings muss ich gestehen, auch wenn das immer ja auch für uns dann eine anstrengende Veranstaltung ist, freue ich mich drauf, nächstes Jahr wieder unsere Aktionäre ganz persönlich zu treffen und nicht mehr virtuell. Insgesamt haben wir versucht, sie so weit wie möglich auch daran teilnehmen zu lassen. Wir haben alle Fragen vollständig vorgelesen. Wir haben alle Fragen vollständig versucht zu beantworten, die uns erreicht haben. Also insofern kann ich sagen, technisch hat das alles geklappt. Wir haben alle Beschlüsse mit überwältigender Mehrheit bestätigt bekommen. Aber ich hoffe, nächstes Jahr machen wir sie wieder mit richtigen Aktionären. Bei der Dividende hat es Diskussionen gegeben, inwiefern es sinnvoll ist, in so unsicheren Zeiten das Eigenkapital ja durch eine Dividendenauszahlung zu schwächen. Die Diskussion haben wir geführt mit unserer Aufsichtsbehörde, der BaFin. Die Solvenzkennzahlen, die aber für uns maßgeblich sind, sind gesunken, aber weiterhin so positiv, dass es eigentlich keinen Grund gibt, den Aktionären ihren Anteil am Erfolg des sehr erfolgreichen Jahres 2019 nicht auszubezahlen. Das heißt, die vom Vorstand aus dem März vorgeschlagene Dividendenauszahlung von 5,50 Euro, das sind 25 Cent mehr als im Vorjahr, sind beschlossen worden und werden ausbezahlt.
Herr Vogel, vielen Dank.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.